FM4.
Blumenaus Fußballjournal, der tägliche Podcast von Martin Blumenau.
Stell dir vor, es war Frauenfußball-WM und es war in erster Linie die Rede von der sportlichen Qualität und vielleicht noch dem politischen Impact. Und das Gerede von Scheren und Gaps, die paternalistischen Vergleiche und die anderen Gender-Relativierungen war nur ein Randthema. Ja, so weit von diesem Ideal war die WM 2019 ja gar nicht entfernt. Die Zahl der Teams, die bei dieser gestern mit dem verdienten Favoritensieg der USA höchst kurzweilig abgeschlossenen achten Fußball-WM der Frauen, prägnanten, physisch wie taktisch anspruchsvollen, unterhaltsamen, fernsehhauptabendtauglichen und somit hochwertigen Sportboten, war so hoch wie noch nie zuvor. Die Zahl der Matches auf entsprechender Augenhöhe, detto. Für mich ist da mittlerweile ein Level erreicht, das die ständigen Aufrechnungen mit der Männersparte oder Vergleiche mit dem Entwicklungsstand bei anderen Sportarten nicht braucht. Es ist Alltag. Ich sehe zeitgleich Spiele bei der Copa America, dem Gold Cup oder beim Afrika Cup und da sind die Niveauunterschiede Normalität, wie übrigens überall im echten Leben genauso. Die aktuelle Überthematisierung der öffentlichen Bewertung des Frauenfußballs, die in vielen Medien ohnehin nur alle 2 Jahre als Anlass der großen Turniere durchgeführt werden, erfüllt in erster Linie den Zweck der Bestätigung von eigentlich bereits Überwundenem. Wer Ignoranz, Fehleinschätzung und Vorurteilsbestätigung sucht, wird sie im Zeitalter von Hate Speech, Überkommentierung und gefühlten Wahrheiten sowieso immer und überall finden. Bei jenen hingegen, die sich mit der Materie beschäftigen, ist diese Weltmeisterschaft nach der bereits in jeder Hinsicht auch anspruchsvollen Euro 2017 der vielleicht allerletzte Markstein, der diesbezüglich noch öffentlichkeitswirksam gesetzt werden sollte oder muss von mir aus. Ab jetzt wird es für alle, denen die Aufgeregtheit wichtiger ist als der Sport, Fahrt werden. Frauenfußball wird normal. So normal wie Frauenhandball, Frauenvolleyball, Frauenskifahren, Frauentennis oder Frauenleichtathletik. Wenn irgendwo ein weiblicher Star oder ein gutes Team auftaucht, dann werden die Frauen mehr Interesse bekommen als die Männer und andersrum. Menschen, die am Fußball eh nur dann interessiert sind, wenn ein Großereignis sie packt, bekommen mit dem Frauenfußball jetzt noch ein Angebot dazu. Die FIFA hat schon Blut geleckt, spätestens jetzt den Frauenkick als Gelddruckmaschine entdeckt und arbeitet jetzt schon an der künftigen Vermarktung. Die nächste Weltmeisterschaft wird mit 32 Teams stattfinden und bis in 4 Jahren wird sich das vom allgemeinen Niveau auch ausgehen. Spätestens ab dem Achtelfinale wird es knallen wie bei einem Feuerwerk. All jene, die sich als Zuschauer durch die Niederungen der heimischen Ligen quälen, bekommen selbstverständlich Mittelmaß, das ist bei den Frauen genauso wie bei den Männern. Der ÖFB, die Nationalmannschaft, pflegt die aus dem Sommermärchen vor 2 Jahren hervorgegangene Zusatzmarke mit immer neuen Features und wird sich hoffentlich für die nächste Euro in 2 Jahren, an der die 16 besten Teams teilnehmen dürfen, zu denen die Österreicherinnen definitiv zählen, qualifizieren. Und das Level bei diesem Turnier wird dann noch einen Dreh höher sein als beim gerade abgetreten. Die weiteren Entwicklungen sind jetzt schon absehbar, ganz rasant und unaufhaltsam. Die machtvollen Strukturträger des Männerfußballs, die superreichen Vereine, die superreichen Verbände und die superreichen Ligen werden eine bereits in Arbeit befindliche Parallelstruktur aufbauen und einen gewaltigen Professionalisierungsschub einleiten, der auch sämtliche Nachteile, den die Herrschaft dieser postkolonialen, turbokapitalistischen Kraken nach sich zieht, beinhalten wird. Für das kleine Österreich bleibt etwa dieselbe Rolle wie im Männerbereich. Man wird Entwickler, Ausbildner und Zulieferer sein für die großen Ligen und kriegt dafür in return eine gut ausgebildete ÖFB-Teamtruppe von Legionärinnen, wie das jetzt schon prototypisch der Fall ist. Zum gesellschaftspolitischen Impact dieser 8. Frauen-WM. Megan Rapinos Hymnenprotest wirkt deutlich intensiver als etwa der Herrenmannschaft der USA. Die bestritt heute Nacht auch ein großes Finale, ihr Kontinentalfinale beim Gold Cup, und sie setzten dort ein gemischtes Zeichen. Kapitän McKennie und Superstar Josie Altidore verweigerten mit ernster Miene das Absingen der Hymne. Verteidiger Cannon und die 8 Weißen der Finalmannschaft sangen brav bis sogar inbrünstig mit. Sie haben keine Schlagzeilen gemacht. Die Wirkung von Rapinos Verweigerung ist und war ungleich stärker. Womit das auch zu tun hat, mit der ethnischen Struktur der US-Damenmannschaft. Bis auf die Außenverteidigerin Crystal Dunn sind alle Spielerinnen recht weiß, zumeist klassische obere Mittelschicht. Es ist unüblicher weißer Protest, der gewohnten schwarzen Protest schlägt, nicht nur medial. Auch die ethnische Durchmischung, wie sie bei Herrenteams aus England oder Holland herrscht, wird von den Damenteams kaum gespiegelt. Mittelschichtsweise aller Orten. Wenn man sich die französischen Frauen und die U21-Männer ansieht aus Frankreich, dann ist der Unterschied auch ganz eklatant. Und nicht viel anders bei Schwedinnen, Deutschen etc. Die zentrale Frage von Herkunft und Klasse ist auch beim Frauenfußball noch deutlich weniger Thema. Auch weil die Zugänge sicher schwieriger sind, gilt für Österreich natürlich genauso. In diesem Feld liegt der nächste relevante Ansatz eines schon weitestgehend in der Normalität angekommenen Frauenfußballs. Weil diese Normalität dann auch eben wieder Normativität und auch Klassennormativität bedeutet. Die Akzeptanz der Herrschaftssysteme unserer Gesellschaft. Da gilt es anzusetzen.
fm4.orf.at/blumenau